Stargate Podcast mit der bereits 166. Ausgabe, bei der natürlich auch Thomas nicht fehlen darf. Hallo Thomas.
Hallo.
Ja, genau. Wir hatten ja den ersten Teil letzte Woche von Neue Machtverhältnisse Teil 1 und jetzt haben wir die ganze Sache Teil 2. Im Englischen ist es ja auch gleich geblieben. Ne? Ist ja manchmal so, dass die bei zwei Teilen, dass es im Englischen einen anderen Titel hat, aber da haben sie auch, weiß, ja, partout gemacht. Genau, written by Robert C. Cooper und Regie Andy Mikita. Deutsche Erstausstrahlung 31.08.2005 und Original am 9.07.2004.
Genau, bei IMDb steht halt wieder der 13.06. drin.
Und dann hat
Deutschland.
Genau, noch auf Blue Sky, Grüße gehen raus an unseren Hörer Xaridir, der hat nämlich unter dem Countdown, also da unter dem Bild der Stargate-Schiffe im Größenvergleich, geschrieben, also unser großer Star Atlantis Countdown. Ich bin ja mal sehr gespannt auf SGA, kann mich nicht erinnern, ob ich es jemals bewusst gesehen habe, so damals im linearen Fernsehen. Jetzt kann man es ja alles bei Freevee sehen, wie man möchte, durcheinander, nicht linear. Gucken wir einfach mal, wie das dann so wird, ist ja noch ein paar Tage hin. Wir gehen in unseren altbekannten SGC-Torraum, denn da beginnt diese Folge.
Tut sie das tatsächlich?
Steht hier im deutschen Skript? Habe ich was verpasst oder steht da was anderes im Englischen?
ja. Also auf der DVD hast du noch ein Previously On. Ne? Das fehlt
so,
dann auch im
ja.
Englischen.
Ja, stimmt. Nee, ne? Ja, also, okay. Aber da haben sie es hier wahrscheinlich, da haben sie es hier wirklich, normalerweise im deutschen Transkript stehen dann immer die, ja gut, dann haben sie es, diese Previously On-Dinger wahrscheinlich jetzt hier nicht.
Naja. Im Englischen ist es normalerweise auch so, deshalb dachte ich eigentlich, du könntest dann anfangen, weil in den Previously On gesehen ein paar Szenen aus der letzten Folge. Ja. Ich glaube, das war es auch. Ne? Es waren keine anderen, die da groß erwähnt worden sind. Ne? Ein paar Szenen aus der Goa'uld-Verhandlung, ein bisschen was wie so O'Neill auftauen und sowas. Im Gate Room geht es weiter. Wir fangen da an, wo die letzte Folge aufgehört hat. Die System Lords kommen gerade die Rampe runter. Tamulus beschwert sich hier, von wegen, sie wären ja politische Abgesandte. Ne, so von wegen, wie könnte man es wagen, sie hier vom Gehen abzuhalten. Und und Rhea fasst es dann auch mal passend zusammen und sagt so, ja, sending ships hier, wobei es war ja eigentlich nur ein Schiff, wäre ein Act of War, ne? Und ein dummer, ne? Wenn man doch bedenkt, was für Defense Capabilities die Erde hätte. Osho nimmt direkt seinen Herrn Yu in Schutz und sagt so, nee, mein Chef hat da überhaupt nichts mit zu tun. Und sagt den System Lords, wirft dann Daniel ein, sagt den System Lords, sie sollen hier die Schiffe wieder zurückrufen. Ja, Amaratsu sagt so, nee, das geht nicht, ne? Also wir sind einfach verzweifelt, ne? Und diese Entscheidung beruht da drauf und ihr wollt uns nicht helfen. Und wir können sie nur überzeugen, wenn wir das in Person tun würden. Und Osho wirft dann auch ein, ja, das muss aber dann das ganze Council, alle System Lords müssen da beipflichten oder sowas. Nee, Weir glaubt ihn aber nicht und lässt sie dann gefangen nehmen und sie werden abgeführt. Dann wechseln wir auf Thors Schiffchen und das kommt aus dem Wurmloch heraus und wir sehen dann einen anderen Asgard, der auf dem Viewscreen erscheint und der grüßt dann auch Thor und Penegal wird dann Tialk, das ist Penegal, stellt dann Terror vor vom Asgard High Council. Er hat auch so einen dicken Klunker um den Hals hängen, das soll wohl zeigen, dass er da ein ganz großes Tier ist. Und ja, Penegal berichtet, dass durchaus Trümmerteile des Replikatorenschiffes auf den Planeten gestürzt sind und die haben schon angefangen, sich zu replizieren und ihre Systeme zu anzugreifen. Wobei das auch geil ist, also so, es kam überhaupt nicht vor, als wäre das jetzt irgendwie so ewig her und als ob Thors Schiff so weit hinterher hinge oder so, ne? Also, da müssen die Replikatoren haben wohl Speed genommen, die sind wohl relativ zackig unterwegs und Tialk schlägt auf.
Gab es nicht jetzt vor ein paar Tagen mit diesen War es von der ISS, von irgendeiner Raumstation, die
Achso, mit diesen
Batteriesachen?
Batterien,
Genau. Das sind Replikatoren. Also Leute, ich wollte nur sagen, ja,
ja. Genau.
schaut euch gut um.
Ja, Tierke sagt dann, schlägt auf jeden Fall vor, man könnte ja die Welt evakuieren, aber das geht nicht. Man hätte irgendwie die ganzen Stored Minds von den verstorbenen Asgard irgendwie eingespeichert. Und jetzt auf diesem Planeten wäre sie im Begriff, neue Körper dafür zu klonen. Und wenn man das jetzt unterbricht, dann würden diese ganzen Persönlichkeiten verschütt gehen. Und ja, na, das geht auf jeden Fall nicht. Wobei an für sich ist es ja jetzt schon verloren, ne? Weil Pennegal sagt auf dem Wegen, die Systeme, die diese Klone dann herstellen, sind auf jeden Fall schon infiziert. Wer weiß, was dann dabei rumkommt, ne? Dann hast du so einen
Halb kaputt. Ja.
Asgard-Replikator oder sowas.
Nicht schlecht. Besser als
Wäre
nichts.
vielleicht nicht so dolle.
Ja.
Und Thor sagt auch, ja, auf dem Wegen Orilla wäre die letzte Chance, ihr Empire wieder auferstehen zu lassen. Und ja, man müsste jetzt einen Weg finden, um es zu retten. Wir wechseln kurz zur Erde zurück. Wir sehen die Prometheus im Orbit um diesen Planeten, den kennt ihr vielleicht. Wir sehen einen weiblichen Lieutenant Womack, gespielt von Sheila Horstel, einmal Andromeda, einmal Dead Zone, einmal 4400, einmal Smallville. Vier weitere Male taucht sie noch in SG1 auf, in derselben Rolle. Zweimal Battlestar, zweimal Supernatural. Kate Spencer in Arrow, Helen Schmitz in Man in the High Castle. Und Lyra Rilek in Discovery, da hat sie die Präsidentin gespielt, der Föderation. Und hier ist auch der erste Filmfehler der Folge. Sie hat einen Streifen, also sie wird nicht als Lieutenant angesprochen, das ist wohl aber in irgendwelchen Transcripts zu sehen und zu hören, dass, also auch in den Drehbüchern, dass sie Lieutenant sein soll. Sie hat dafür aber einen Streifen zu viel auf der Uniform. Sie meldet auf jeden Fall, dass die Sensoren ein Alien-Raumschiff entdeckt hätten, 14.000 Kilometer weit weg. Und dann haben wir den guten Pendergast. Das ist der, ich weiß gar nicht, was er ist, Lieutenant Commander oder was auch immer, auf jeden Fall der Chef vom Schiff. Wird gespielt von Barclay Hope, zweimal Battlestar, fünf weitere Male SG1 in derselben Rolle,
Aber
dreimal
den hat man,
Smallville.
glaube ich, schon mal gesehen, oder? Weil du jetzt noch mal. Aber
Nee,
gut.
ich hatte
Echt? Oder
geguckt,
war es
also
ein anderer? Ich
als
weiß
ich
nicht.
drauf, ja, es war ein anderer. Ich
Ach
hab, als ich
so,
drauf
okay.
geklickt habe, stand
Ja.
nur von wegen die erste Auftritt
Ah,
während dieser
okay.
Folge.
Ja, gut, vielleicht ist es nur schon so ein bekanntes Gesicht für mich deshalb.
Ja.
Ja.
Dreimal Smallville, einmal Fringe, zweimal Supernatural, insgesamt 154 Auftritte, aber sonst war da nichts Großartiges dabei. Auf jeden Fall besagter Chief informiert sich darüber, ob es irgendwie ein Erkennungszeichen gäbe und nee. Und ja, das Schiff hätte wohl die Größe eines Goa'uld-Mutterschiffes, kommt schnell näher, Visual Range 6 Seconds. Ja, Feuerbefehl wird noch nicht gegeben, aber man soll sich schon mal bereithalten und ja, wird dann auf dem Viewscreen geholt und man sieht halt ein Goa'uld-typisches Schiffchen und Pendergast sagt dann Hailing Frequency und Goa'uld-Übersetzung und this is hier steht es auch, Colonel Lionel Pendergast, United States Air Force Prometheus. Unidentified Vessel soll sich jetzt mal hier, also wenn sie sich nicht melden, ist das ein Act of Aggression und wir werden mit der ganzen Macht unserer Waffen antworten. Und dann, ja, kommt eine Incoming-Ton zwischen und dann sieht man Dirk, das wird wohl nicht nötig sein. Tiak meldet sich auf jeden Fall nochmal zu Wort und sagt dann hier, von wegen, ich bringe Grüße von Thor, dem Supreme Commander der Asgard Fleet. Wir sind an Bord der Daniel Jackson. Wobei ich mich dann auch frage, so von wegen, hä? Haben die nicht gerade gesagt, so von wegen, es sähe ja aus wie ein Goa'uld-Mutterschiff? Also.
Da haben die komisch so ein 0815 kaputtes altes sowjetisches Radar noch oder
Ich weiß es nicht.
Aber es ist
Naja,
schon kurios,
ist
ja schon.
sehr, sehr,
Also
sehr
da bin ich auch drüber
merkwürdig.
gestolpert, weil ja, war einfach merkwürdig gemacht, ja.
Ja. Man sah auch auf dem Schirm eigentlich eher etwas, was einem, ne, es war zwar
Hatak so
klein, ne, es sah so
dreieckmäßig, oder?
hat-hattackmäßig
Hätte sein
aus,
können,
also
ja.
das ist völliger Blödsinn. Naja, egal. Wir machen auf jeden Fall im irdischen Briefingraum weiter.
Ja, da öffnet sich nämlich die Bürotür zu unserer Liz. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen hier. Und ja, sie selbst kommt da heraus und betritt einen gut gefüllten Raum. Es fehlt noch Daniel und ja, sie meint, dass sie da soeben erfahren hat, dass die Asgard eingetroffen sind und ja, die wollte eben der Demonstration unserer antiker Technologie beiwohnen, zu der ihr uns zwingt, sagt sie. Und es wäre doch noch Zeit, den Angriff abzublasen. Also sind wir jetzt hier in dieser Zelle von Amaterasu und die meint aber, naja, also es ist so nach dem Motto, eine plöfft und dann plöfft die andere Person weiter irgendwie. Ja, würden wir auch gern sehen, diese Demonstration, hätten wir Bock drauf. Ja, dann kommt über diese Wendeltreppe Daniel noch als dritte Person hinzu und meint, nee, hier, euer Schiff wird nicht kommen, wurde von Baal zerstört. Die Streitkräfte der Systemlords haben die Waffen niedergelegt und den Krieg verloren. Und Yu ist da auch und meint jetzt, boah, so wird es euch auch ergehen. Bevor da Daniel irgendwas antworten kann, wird er von so einem Asgard-Beamstrahl erfasst und ja, verdampft, so, also verdampft in Anführungszeichen erstmal. Und alle gucken komisch aus der Wäsche und denken, was ist denn jetzt hier los? Wir gehen auf die besagt eben umworbene Daniel Jackson. Daniel ist erstaunt, dass er jetzt hier ist, so, hey Leute. Und Thor meint, dass die Kolonie eben, die Asgardsche, in großer Gefahr ist, dass die Replikatoren da aus dem Zeiterweiterungsfeld geflohen sind, um die Asgard zu vernichten und
Hier
ja.
ist auch direkt einen, irgendwie so ein Revealing-Error drin. Also ich habe ihn nicht gesehen. Er stand bei der IMDb, als
Okay,
Daniel an Bord
ja.
gebeamt wird. Sieht man angeblich das Stativ, das Thors Puppe hält, aber ich habe davon nichts gesehen. Hast du da was von gesehen?
Ist mir nicht aufgefallen,
Nö, mir auch
aber
nicht.
ja, wer weiß, kann gut sein. Wahrscheinlich hat es dieselbe Farbe wie der Hintergrund gehabt oder so und dann ist es wirklich nur mit Adleraugen zu erkennen. Daniel fragt gleich nach, ja, was kann man denn jetzt da überhaupt machen? Und Tjalk meint, dass Thor glaubt, das antike Wissen, das O'Neill im Kopf gespeichert hat, könnte eben helfen, die Replikatoren zu besiegen. Daniel, ja, aber der ist doch eingefroren in der Antark und da kann es nicht aussprechen, denn in dem Moment wird Jack samt seines Eissarges auf das Schiff gebeamt. Er sagt noch Tika dann, also Antarktika, geht dann auf diesen Sarg zu und wie ich schon sagte, wo ist denn Sam? Und Kirk führt ihm aus, das, was wir ja schon gesehen hatten, dass die Replikatoren sie gefangen genommen haben und sagt auch gleichzeitig, dass ihr Schiff zerstört wurde und Daniel starrt ihn eher ungläubig an. Dann gehen wir weiter. Völlig, also passt irgendwie zu der Szene, so völlig ungläubig, ungläubig, unglaublich, wie auch immer, deutsche Sprache, in eine andere Szenerie, in ein Schlafzimmer, wo Sam aufwacht und man hört Vögel zwitschern und sie ist da irritiert, was jetzt hier überhaupt Sache ist. Also sie hat auch lange Haare und nachtet an. Also was ist hier los? Ist es die Spiegel-Sam? Nichts Genaues weiß man nicht. Schaut im Spiegel und ja, setzt die Roomtour fort, geht in die Küche und ja, ist ein Landleben, Landstilhaus, irgendwas. Ja.
Sie hat, geil ist, ne, so von wegen, als sie in die Küche kommt, hat sie sich mittlerweile umgezogen. Das englische Transkript ist geil, weil da steht, Carter appears now dressed, als wäre sie vorher nackt gewesen. Also da habe ich
Also,
irgendwie was, da habe ich irgendwie eine Szene verpasst.
da
Das
hat
muss
sich
die
das einer
FSK
gewünscht vielleicht,
18-Variante
ja.
gewesen sein und die ist nicht auf der regulären DVD
Ihr könnt
drauf.
uns gern die Delete ziehen, schinken. Ja, keine Ahnung, was da los ist, aber interessant, ja. Ja, sie hat jetzt nämlich eine Jeans an, ein hellblaues Shirt noch und auf dem Tisch steht da eine Rose und die nimmt sie mal kurz in die Hand, geht dann aber weiter, ja, über eine kleine Veranda in den Vorgarten und da ist ein Hund, der sie begrüßt, also. Der Hund scheint sie zu kennen. Ja, ist ein großes Grundstück noch mit einer Scheune. Und ja, so bauernhofmäßig irgendwo in der Pampa, würde ich jetzt mal sagen. Dann gibt es Pferde in so einem Gehege und dann sieht man, wie Pete mit einem Eimer aus der Scheune kommt und sie mit, naja, hier, na, Schlafmütze begrüßt. Ich dachte schon, du würdest nie mehr aufwachen. War eine ziemlich kurze Nacht. Hä? Geht dann an ihr vorbei, berührt den Arm und ja, Sam guckt da so, hä? Pete dreht sich um, während der ganz normal da so die Pferde füttert und ja, was? Ist alles okay? Was, stimmt was nicht? Ja, was ist denn hier los? Und Pete, wie meinst du das? Na, und Carter, na das hier, was tust du hier? Was tue ich hier? Wo sind wir eigentlich? Pete beginnt zu lachen so, ah, der war gut, ne? Wäre ich beinahe drauf reingefallen. Aber ich bin ja auch seit 5 Uhr hier auf und füttere die Viecher. Wobei ich das nicht glauben kann, weil erstens waren es nicht so viele Viecher und zweitens war es schon recht mittagssonnenmäßig. Also. Na, glaube ich irgendwie nicht den Satz. Ich weiß
Die
auch
sind
nicht.
einfach nah am Äquator.
Genau. Okay, na gut. Nee, aber naja, das wirkt so. Es ist hier. Dann, weil, wenn er das sagt und dann sieht man noch ein bisschen so den Nebel ganz hinten vorbeiziehen, dann ist geschenkt, aber so. Naja, Carter glaubt es nämlich auch nicht. Und nee, Pete, ehrlich jetzt. Also ich glaube nicht. Und ja, wie was glaubst du nicht? Und dann sagt sie, dass das hier Wirklichkeit ist. Und Pete geht da eher auf die Ablenkungs. Schiene, also geht da nicht wirklich drauf ein, so, na, boah, hast du Hunger? Also ich bin einfach hungern. Komm, gehen wir rein, ich mache uns ein paar Eierkuchen. Karte. Na, das verstehst du jetzt nicht, aber das passiert nicht. Ich weiß nur noch, dass ich mich eben an Bord eines Replikatorenschiffs befand und Pete atmet erstmal tief ein. Und das hier ist nur eine weitere Methode, mich zu manipulieren. Also, das ist ihre Ansicht. Und Pete, na gut, ich sag dir, was ich weiß. Das hier ist nicht das Stargate Center, das hier ist Montana. Und hier passiert nichts Verrücktes, also nichts, was du sonst so gewöhnt bist. Du hast vor einem Jahr das Stargate-Programm verlassen, weil du psychisch am Ende warst und weil du hier bei mir auf der Farm irgendwie voller stinkender Tiere sein wolltest. Seitdem gehst du auch zu einem Therapeuten, weil du deine Albträume nicht loswirst. Und da hast du doch wieder einen schlimmen von gehabt, oder? Nicht wahr? Und dann geht er nochmal auf sie zu und das ist real, meint er und küsst sie und hat sich das real angefühlt und Carter bejaht das. Dann sagt Pete, ja, dann beruhig dich wieder und schiebt den Pfosten vor das Pferdegehege. Ja, aber ich fand nicht, dass sie jetzt unruhig war, sondern nur halt, wie sagt man, verwirrt. Also ich fand, beruhigen, naja, ist ein bisschen so
Ja, im Englischen
menschlich.
sagt er
Ja.
dann snap out of it.
Jetzt ist aber doch Eierkuchen-Time, mein Pete. Oder soll ich etwa den Doktor rufen? Und in der Tat ist Carter aber etwas hungrig und sie soll doch jetzt mit hineinschwören in die Behausung. Er dreht sich zum Gehen um, aber Sam sieht nicht so überzeugt aus, aber na gut, der Hunger halt. Und dann geht es vielleicht auch etwas hungrig auf die Daniel Jackson wieder zurück.
Weil das eine coole Wahl ist. Doktor oder Pancakes? Ich glaube, indes entscheidet sich niemand für den Doktor.
Ich glaube auch nicht. Nee. Dr. Warner, nee, was? Oder Pancakes. Ich bin zwar satt, aber Pancakes.
Ja, wir sehen Thors Schiff, das wieder aus dem Wurmloch kommt, und auf der Brücke geht es weiter. Thor nähert sich der Stasis-Kammer, in der O'Neill liegt, und Daniel will wissen, was denn hier Sache ist, was soll denn jetzt passieren? Und Thor sagt, ja, er wird jetzt O'Neills Mind mit dem Schiffscomputer verbinden. Und oh, dafür musste den aber doch defrosten, ne? Der war ja fast tot, als wir ihn eingefroren haben. Und Thor sagte, ja, dieser Pod wird sein Leben wohl hoffentlich, also wird ihn wohl hoffentlich am Leben halten. Und hoffentlich? Ja, haben wir irgendeine andere Wahl? Also Thor ist da mehr praktisch unterwegs. Und ja, hier, Daniel will aber dann eher so, hier, kannst du nicht einfach wie beim letzten Mal einfach das Zeug aus seinem Kopf löschen? Ja, aber dann haben wir keine Chance mehr gegen die Replikatoren und, ja, aber du kannst doch nicht sein Leben riskieren. Und Teal'c schlägt sich auf Thors, ne, der hat ja schon Carter geopfert, da ist er jetzt ein O'Neill jetzt auch nicht unbedingt, ne? Nicht noch, das ist dann Tropfen auf dem heißen Stein, weil Teal'c sagt dann, ja, ich glaube schon, dass O'Neill da seine Zustimmung geben würde. Und Daniel ist aber immer noch so, egal wie hoch die Stakes sind, so viel, wir können auch keine Wahl für ihn treffen, kann man nicht einfach nur das Ancient Knowledge aus seinem Kopf ziehen und in den Computer packen, dann können wir alle davon profitieren, können wir sogar lernen, wie wir irgendwie diese Ancient Weapons auf der Erde benutzen. Und ja, Thor wiegelt das und ab und sagt, ihr versteht ja noch nicht mal, also ihr könnt noch nicht mal den Extent verstehen von dem, was in O'Neills Kopf vorgeht. Ne? Selbst unsere Wissenschaftler haben vor langer, langer Zeit nur Teile der Ancient Library of Knowledge herausgezogen, haben viel davon gelernt, aber wir haben bis jetzt noch nicht mal, also gerade mal die Oberfläche angekratzt. Ja, Needle in a Haystack, bringt dann Daniel den Vergleich. Und Thor ist sehr enthusiastisch und sagt, a haystack of infinite size. Also ein Heuhaufen von unendlicher Größe. Und Thor hofft auf jeden Fall, dass O'Neills sein Bewusstsein ihnen dabei helfen könnte, die Informationen rauszuholen, die sie brauchen würden. Auf der Erde geht es in der Holding Cell weiter. Wir sehen Oshu, der da im Raum steht. Interessanterweise ist er da alleine drin. Also man hat Yu irgendwie alleine gelassen. Scheinbar. Und Weir kommt dann dazu und fragt dann, was gibt es denn? Ja, hier, ne, wir werden hier nichts sagen. Sie können keine Informationen aus uns rausholen. Und ja, all das, was mein Meister sagen würde, dem kann man eh nicht vertrauen. Und ja, Weir wiegelt aber ab und sagt, es hat bis jetzt noch keiner entschieden, was mit euch passiert werden soll, was mit euch passieren soll. Und Oshu lenkt dann das Thema ab und sagt, Anubis hat zu viel Selbstbewusstsein gehabt, ne? Er hat so von wegen, der hat eine kleine Armada gebraucht, um die System Lords Einhalt zu gebieten. Und ja, das, was Baal jetzt aufbringen wird, um die Erde anzugreifen, das ist, ne, also das ist kein Vergleich zu dem, was vorher kam. Viel, viel größer, ne, wenn er die System Lords besiegen kann. Er wird die Galaxie beherrschen und egal wie mächtig die Waffen sind, nichts kann ihn dann stoppen. Ja, wer dann, was soll ich jetzt tun? Ne? Free us to fight, sagt Osho. Or if we must die with honor. Also das ist auch für, also ne, so ein Jaffa ist ja durchaus sehr bekannt, auch für Ehre und sowas, aber das ist jetzt so überraschend. Also für jemanden, der noch im Dienste eines Guoles steht, dass der so auf seine Ehre pocht oder auch generell, ne, er redet ja nicht nur von sich, ne, sondern von wegen, dass die Guols gegen Baal antreten müssten und
Lehnt sich weit aus dem Fenster, so ein bisschen, ja.
Naja. Wir wechseln zurück auf die Daniel Jackson und ja, Thor ist immer noch mit O'Neill beschäftigt und liest dann auch irgendwie ab, dass es ihm wohl nicht gut geht und er sagt, siehst du, ich hab's dir doch gesagt, ich hab's dir doch gesagt. Aber Thor ist direkt bei den technischen Finessen und sagt dann, ja, hier, Interfacing wäre wohl sehr, sehr komplex und ja, plötzlich hören wir O'Neills Stimme, die aus dem Schiff dringt und er sagt, Testing, Testing, 1, 2, 3, 1, 2, hello, ist das Ding denn an? Und Jack, kannst du uns hören? Und hey Guys, ja, was ist denn, was geht ab? Ja, Thor klärt ihn dann auf, dass sein Bewusstsein jetzt mit der Daniel Jackson verschmolzen ist und beide, O'Neill und Daniel, so, hä, was? Thor klärt dann auf, das Schiff heißt Daniel Jackson. Ja, hier, ne, Thor, nochmal hier, alle Informationen, die das Schiff hat, sind dir verfügbar. Ja, und O'Neill fängt dann an rumzuspielen und sagt, oh, das ist ja cool, das ist ja geil, ich kann also alles machen, was ich will. Und dann geht, ja, das Licht aus und wieder an, Licht aus und wieder an. Also O'Neill spielt mit dem virtuellen Lichtschalter, wird von Thor aber gemaßregelt und er
Zum
entschuldigt
Glück hat er
sich
die Waffen noch
dringend.
nicht entdeckt.
Ja, Thor sagt auf jeden Fall, hey, es gibt einen Hologramm-Emitter, einen Holo-Emitter an Bord und zack, steht dann O'Neill neben sich im wahrsten Sinne des Wortes, das Hologramm O'Neill, der Hologramm O'Neill bewegt sich dann auf seine Stasiskammer dazu und sagt, ja, hier, ein bisschen strange, aber okay. Daniel ist auf jeden Fall schon mal hellauf begeistert, dass O'Neill nicht mehr Ancient spricht. Und aber Thor muss da leider auch wieder reingrätschen und sagt, nee, der Computer übersetzt. Ja, O'Neill beschaut sich so ein bisschen selbst und sagt, ach, ich sah nie besser aus. Und ja, aber Thor ist dieses ganze Geplänkel dann doch ein bisschen leid und sagt dann, wir haben keine Zeit. Und Thors Planet, sagt dann Tiak, ich weiß, sagt O'Neill, Ship's Log. Kannst du uns mit den Replicators denn helfen? Erkundigt sich Thor. Und O'Neill so, mach ich doch schon die ganze Zeit. Und ja, irgendwie, und Daniel dann so, ja, hier, du tust ja nicht, nee, ich hab das alles, die ganze Unterhaltung habe ich schon alles gehört im Computer, ne, von wegen, danke. Hier, unterhaltet euch noch ein bisschen unter euch, mit euch, miteinander und dann snappt er sich away, das Hologramm verschwindet.
Der Prozess, seinen Geist anzuzapfen, ist kompliziert.
Hallo? Test 1, Test 2. 1, 2, 1, 2, Test. Hallo? Ist das Ding an?
Jack?
O'Neill, kannst du uns hören?
Hey, hey Leute. Was ist denn los?
Dein Verstand wurde mit der Daniel Jackson verbunden.
Was?
Was?
Der Name von Thors Schiff ist Daniel Jackson.
Alle Informationen im Schiffscomputer stehen dir zur Verfügung.
Okay, kann losgehen. Wow, das ist cool. Ich kann so ziemlich alles tun, was ich will, ja?
O'Neill?
Ah, Entschuldigung.
Du kannst dich auch als Hologramm zeigen.
Und in einer weiteren Holding Cell geht es weiter. Dr. Weir kommt rein. Diesmal besucht sie Camulus. Ja, sie berichtet, dass die ihre Vorgesetzten entschieden hätten, sie alle gehen zu lassen. Und Camulus ist total überrascht. Und ja, ne? Wir haben rausgefunden oder wir haben für uns festgestellt, dass sie uns hier irgendwie nicht unbedingt helfen können, Baal zu besiegen. Und Brier dreht sich dann um, aber er wird, er, Camulus hält sie zurück, sogar mit Namen. Sie ist auch völlig überrascht, dass er das sagt. Ne? Am Anfang war ja genau er, der sagte so wegen, was will ich denn mit eurem Namen? Ist doch völliger Quatsch.
Ja, Namen sind schon
Und
auch nach dem Motto.
ja, genau. Dann kommt er mit einer ungewöhnlichen Anfrage und sagt, er hätte gerne Asyl.
Da wäre ich auch fast vom Stuhl gefallen, aber ich saß gar nicht auf dem Stuhl, aber es ist schon
ja.
starker Tobak für ein Pult, ja.
Na, und Camulus, ja, meine Flotte war zerstört, nur so von wegen, meine Domain war die erste, die an Baal gefallen ist. Ne? Es gibt nichts mehr, mit dem ich oder für das ich kämpfen könnte. Ne? Also alles, was mich hinter dem Stargate erwartet, wären Shame and Torture. Ne? Also das ist also nicht wirklich wahr, dass ich euch nicht oder wir euch nicht wirklich helfen könnten. Ne? Ich könnte euch schon hier auf der Erde ein bisschen helfen. Das ist übrigens auch sowas von wegen, ne? Die Tok'ra haben ja gesagt, ne? Die können sich ja nicht oder pflanzen sich ja nicht fort, weil sie keine Queen haben. Und sie haben ja auch gesagt, in den letzten Jahrhunderten kam das äußerst selten vor, dass sich ein Guult angeschlossen hat. Aber das wäre ja jetzt
Das wäre
tatsächlich
mal, ja.
mehr oder weniger ein Tok'ra. Ne? Klar, aus eigenen Gründen, aber na egal. Im Farmhaus geht es an der Stelle auf jeden Fall jetzt weiter.
Hannah Montana-mäßig geht es hier heiter weiter. Pete und Sam sitzen am Tisch und es wird da gefrühstückt, beziehungsweise Sam frühstückt und sie legt jetzt mal die Gabel beiseite, bedankt sich für den leckeren Schmackofeng, ist das ein Wort? Pete nimmt die Teller, trägt sie halt weg und Carter meint, ja, war super, hier hat wirklich richtig echt geschmeckt. Pete will schon hier die weiteren Pläne für den Tag festlegen lassen und ne, wie wär's denn hier Abend in die Stadt fahren, essen gehen, Film ansehen, sowas in der Richtung und Carter schüttelt, naja, im Ernst. Du kannst nicht erwarten, dass ich da mitspiele, okay, und wütend schmeißt Pete nun die Pfanne auf den Boden, während sie dann erschrickt. Und jetzt ist er wirklich hier roten Kopf. Na, hier, ich habe meinen Job hingeworfen, mein Leben für dich umgekrempelt und Carter recht gelassen. Da siehst du, das ist definitiv nicht Pete. Pete weiterhin dann. Wie viel Geduld erwartest du denn von mir? Carter schüttelt den Kopf. Nö, nichts kann, was du hier von dir gibst, kann mich überzeugen. Ich weiß, wer du bist. Ich verstehe nur nicht, warum du das jetzt alles tust. Was willst du denn von mir? Warum machst du das alles? Und er geht dann auf sie zu und während er da rumläuft, wird er plötzlich zu fünfter Überraschung. Meint, weil ich dich liebe. Ja, Sam starrt dann geschockt zu ihm, während er sie creepy anlächelt. Ja, also generell ist es creepy, wenn Replikatoren lächeln irgendwie. Dann geht's weiter wieder auf der Daniel Jackson. Auf dem Bildschirm sieht man so eine merkwürdige Abbildung. Sieht aus wie ein Kreis mit vier abgeschnittenen Ecken und Tirk fragt, was ist das denn? Thor ist sich auch nicht so sicher. Offenbar versucht O'Neills Geist da irgendwas virtuell im Schiffscomputer da irgendwas oder mithilfe des Schiffscomputers zusammenzufriemeln, zu bauen. Aber Thor meint auch mal, ich weiß trotzdem jetzt nicht, wie lange wir ihn am Leben erhalten können. Und Daniel, Jake, kannst du mich hören? Und dann geht der Alarm an und das bedeutet für Thor, dass er den sofort wiederbeleben muss. Und O'Neill meint aber, nee, hier, warte mal noch. Thor drückt aber schon auf diesen Knopf und dann sieht man so einen roten Star Traction Scan-Strahl gleitet da über Jacks Körper und diese Kapsel öffnet sich und dann dauert es ein bisschen und Jack bewegt sich, fässt sich stöhnend an den Kopf und das fühlt sich nicht gut an, meint er. Daniel meint auch, er soll sich jetzt nicht anstrengen, ne? Hast eine Menge hinter dir und O'Neill, ja, was jetzt? Was ist denn das Letzte, woran du dich denn erinnerst? Und die richtet sich halbwegs vorsichtig auf, dass mein Kopf angesaugt wurde von einem diesen verflixten Antiker-Kopfsauger. Puh, und irgendwas über Zwillinge? Er sieht zu Tialk und Tialk, was sollen die Haare? Und Thor O'Neill. Thor, hast du eine Aspirin? Du wirst dich bald besser fühlen, wenn dein Erinnerungsvermögen zurückkehren wird, meint dieser. O'Neill lächelt kurz und schaut erneut zu Tialk, weil die Sache ist jetzt noch nicht ausdiskutiert. Tialk, was sollen die Haare? Und hier kommt er jetzt trotzdem noch nicht zu einer Antwort, denn Thor sagt, dass die Spezifikation durch das Gerät, das O'Neill erschaffen hat, eben im Computer verbleiben und er glaubt, aber er kann das irgendwie halt materialisieren. Es werden Knöpfchen gedrückt und dann, ja, passiert was. Das wird halt materialisiert und O'Neill sieht sich das an, denkt, ja, was ist das? Naja, wissen wir halt nicht. Du hast es gebaut. Und dann gibt es hier den, wie heißt er? Der Franzose, der...
Louis Defini.
Gedanke, du musst aber das meinen. O'Neill, nein. Daniel, doch. O'Neill, nein, doch. Nein. Und Daniel, doch. Und Thor unterbricht die jetzt, der hat da auch mal genug von. Du hattest Zugriff auf das Antikerwissen in deinem Kopf. Und nach deinen Anweisungen wurde eben das jetzt entwickelt. Und die aber, ja, deshalb weiß ich trotzdem noch nicht, was es ist. Also Thor meint, dass er annimmt, dass er sich nicht mehr erinnert. Und das Antikerwissen ist auch verschwunden. Und die krabbelt jetzt mal aus dieser Kapsel. Und naja, lass mal sehen. Er wird von Daniel und Tier gestützt, weil er so Puddingbeine noch hat. Aber auch selber noch anmerkt, ja, ich habe Beine. Und meint er nur, wow, und zu Tirk, ja, danke, schon gut. Er löst dann sich von dem Griff und geht zu diesem Ding, was er da, bevor er da ein paar Mal mit dem Finger drauf tippt und dann aber auch meint, ja, nee, ich habe trotzdem keinen Schimmer.
Tirk, was sollen die Haare?
O'Neill?
Thor? Hast du ein Aspirin?
Du wirst dich bald besser fühlen und dein Erinnerungsvermögen wird zurückkehren.
Tiag, was sollen die Haare?
In der Zwischenzeit verlässt die Daniel Jackson den Hyperraum. Auf dem Bildschirm taucht dann ein Asgard auf. Thor meint dann, Penegal, ich bin erleichtert, dass du immer noch kommunizieren kannst. Also es ist wohl eine sehr warme Asgard-Begrüßung. Ja, du lebst noch. Nach dem Motto. Penegal meint, naja, vielleicht nicht mehr lange. Ist es dir gelungen, ein Mittel zum Kampf gegen die Replikatoren zu finden? Tor, boah, möglicherweise. Wir sind zumindest auf dem Weg dorthin. Benegal, du solltest wissen, dass diejenigen, die die Kolonie infiziert haben, viel organisierter auftreten als alle anderen Replikatoren, die uns zuvor begegnet sind. Tor meint dann auch, dass es vielleicht deshalb so ist, weil sie von einem Anführer in Menschengestalt kontrolliert werden, der sich aber jetzt noch nicht hier gezeigt hat. Denn er sagt, dass wenn ein Replikator in Menschengestalt überlebt hat, dann könnte eben Sam auch das gelungen sein, also zu überleben. Und Ter meint aber, das könnte auch denkbar sein, dass die alte Rasse der Replikatoren eine weitere Menschenform erschaffen hat, also viel Fischen im Trüben. Daniel glaubt aber an eine Chance und kannst du doch mal hier bitte den Planeten nach Lebenszeichen scannen. Pendegal sagt, dass er das bereits gemacht hat und es gebe keine. Und dann bricht der Funk-Bild-Video-Feed-Kontakt ab und Tor meint, Pendegal, kannst du mich hören? Und kein Signal. Und er sagt nochmal das Offensichtliche, wir haben den Kontakt verloren.
Auch interessant, das Feed-Lost-Signal, was dann eingeblendet wird, da sind Hieroglyphen zu sehen, statt nordischen Runen.
Stimmt, ja, also es, vielleicht ist Tor ein...
Deshalb wurde auch, ja, ich wollte gerade sagen, ja. Deshalb wurde das Schiff auch als Kuol-Schiff
Er ist tatsächlich ein Spion, oder? Ui, das ist krass. Okay, hier habt ihr es zum ersten gehört. Genau, danach geht's wieder im Haus da in Montana weiter.
Eine Sache habe ich noch nachzutragen, und zwar ist es sehr geil, weißt du, so von wegen, ne, Thor will ihn wiederbeleben, also O'Neill wiederbeleben, und er sagt, ich brauche noch was Zeit oder so, man holt ihn raus, aber das Ding ist trotzdem fertig.
Ja.
Also, das war Auto, so ein Zufall.
Autovervollständigung, das ist wie wenn du sagst, ja. Hallo, wie geht es? Und dann dir, ja.
Ja, hallo, wie geht? Ja, es.
Genau.
Wir sehen auf jeden Fall im Farmhaus, wie Fünf da mit Carter zusammen am Tisch sitzt und sehr künstlich, ob er wirklich geglaubt hat, dass sie auf diese Illusion reinfällt, dass ich es einfach akzeptieren würde. Und ja, sagt Fünf da, das habe ich auf jeden Fall in deinem Kopf gesehen. Das wolltest du schon lange. Ja, deshalb hast du mich die ganze Zeit gequält, ne, so dass ich dir diese Alternative dem Ganzen bevorzugen würde. Und sagte, nee, ich habe dich gequält, weil ich ärgerlich war, ne, so, ne? Ich habe dich halt gehasst, ne, am ersten Moment, wo ich dich gesehen habe, wo du mich in deinen Kopf gelassen hast, dann, ich habe dich so gesehen, wie niemand anderes es jemals konnte, und ja, Carter redet ihm dann gut zu und sagt, ja, human emotions can be very overwhelming, so von wegen, na, dass du überhaupt irgendwas fühlst, ist schon ein Wunder, ne, so von wegen, das macht dich auf jeden Fall sehr, sehr speziell. Und Fünfter gefällt das, er grinst nämlich und ja, freut mich, dass du das auch so siehst, sagt er. Und nee, ich könnte trotzdem nie glücklich sein auf diese Art und Weise. Ja, das verhagelt Fünften direkt die ganze Stimmung, weil er sagt, dann wirst du wohl sehr, sehr unglücklich sein für eine sehr, sehr lange Zeit. Und wir haben einen Kameraschwenk, so einen halben Szenenwechsel. Wir sehen da nämlich Carter, wie sie in einem Haufen Replikatorblöcken steckt. Das heißt, wir sehen an der Stelle kurz, dass Carter irgendwo in Replikatoren eingeschlossen ist und da halt ihre Träume, Visionen, wie auch immer man das nennen will, hat. Im Gate Room sehen wir, wie Yu, Oshu und Amaceru die Rampe hochschreiten, und Oshu dreht sich nochmal um und verneigt sich, und Weir macht das selber. Also sie nickt mit dem Kopf und Amaterasu meldet sich auch nochmal. Das klingt immer so ein bisschen wie Tiramisu.
Ja, jetzt habe ich Hunger.
Ja, meldet sich dann auch nochmal zu Wort und sagt dann so von wegen, hier, ne, Camulus, dem müssen sie mal beibiegen, dass er jetzt auf jeden Fall für ewig als Verräter und Feigling gebrandmarkt ist, ne. Hier an der Stelle auch, ne. Er ist ein Traitor, also ein Tok'ra jetzt eigentlich geworden. Und ja, dann gehen die Gua'ulschen Abgesandten. Taucht der eigentlich nochmal auf, der Camulus, später noch? Also der hat jetzt Asyl bekommen, aber ich glaube auch...
Ich würde einfach mal... wie in 90% der Fälle einfach mal auf Nein tippen, und es ist meistens richtig.
Also, naja, ich glaube nicht, dass der nochmal irgendwie was Großartiges beisteuert. Auf jeden Fall, auf der Brücke der Daniel Jackson geht es weiter. Wir sehen, wie Thor dieses Gerätchen sich näher beschaut, und ja, Thor ist begeistert davon, und ja, Daniel könnte sich, hier kannst du das dann wenigstens ankriegen, keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, was es ist, und alles guckt wieder zu O'Neill und er schüttelt nur die Schultern. Dann meldet sich Aegir über den Holoscreen wieder und sagt dann, hier, Aegir von der Valhalla, wir haben Kontakt mit der Kolonie verloren, und ja, hier, Thor, sagt dann, was hast du denn zu berichten, und ja, wir haben hier einen Human Form Replicator floating in space gefunden. Also es hat wohl die Zerstörung des Schiffes überlebt, aber es ist wohl inaktiv. Und Thor will die Koordinaten. Er wird noch gewarnt, ne, dass er da Vorsicht walten zu lassen. Und ja, Thor will das Ding jetzt auf jeden Fall an Bord transportieren und keiner kann das so wirklich nachvollziehen. Aber Thor erklärt es dann auch und sagt, wir müssen halt rausfinden, wo der Human Form Replicator auf dem Planeten ist. Ha, der Besagte im Weltraum, der Kaputte, wird an Bord gebeamt in die Stasiskammer, wo vorher O'Neill lag. Der Human Form Replicator wird hier als Eighth bezeichnet, also als Achter, den haben wir vorher noch nicht gesehen. James Bamford, eigentlich Stuntman in zum Beispiel Sliders, Viper, Poltergeist, Millennium, First Wave, Andromeda, Dark Angel, Twilight Zone, Riddick, SG-1 ganz, ganz oft.
Und war auch Kampf- und Stunt-Coordinator bei SG-1 und Atlantis.
Ah, hier, ich habe mich vertippt. Ich habe mir schon überlegt, was ist denn Schuh? Aber es sollte SGU heißen.
Schuh. Ihr habt es gehört, die neue Star-Serie im Deutschland Schuh.
Ja, war SHU und Watchmen. Und ja, keiner kennt ihn, scheint wohl tot zu sein. Aber Thor hofft, dass er noch nicht ganz die Biege gemacht hat, weil er erklärt, dass alle Replikatoren untereinander mit einem sophisticated Kommunikationssystem ausgestattet werden und er könnte so in das Netzwerk, ja, so ähnlich, ne? Übers Vinculum könnte man so da drin eindringen und könnte vielleicht sehen, was die anderen Replikatoren sehen. Und wird dieses Pod, hat dann O'Neill Bedenken, wird dieser Pod, diese Stasiskammer ihn dann aufhalten, wenn er aufwacht? Und Thor, nein, eher nicht. Ruhig Thor aber trotzdem. Er sagt, er wird ihn in den Weltraum zurückbeamen, wenn das necessary ist, aber wir müssen dieses Risiko eingehen. T'Chak hat auf jeden Fall schon die Waffe im Anschlag. O'Neill und Daniel machen es ihm dann nach. Also sie holen sich Waffen aus diesen Crates, die wir beim letzten Mal schon gesehen haben, die aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen an Bord sind. Und auf dem Bildschirm sehen wir jetzt irgendwie, ja, mehr Störungen oder so. Ja, und was ist denn das? Wobei das auch eine doofe Frage von Daniel ist, weil er hat es ja vorher gesagt, dass sie in das Data-Network der Replikatoren eindringen wollen. Thor sagt jetzt auch noch Replicator Communication Data und ich suche jetzt nach Referenzen zu anderen Menschenform-Replikatoren, während wir direkt zu einem dieser besagten Replikatoren wechseln. Wir sehen wieder Carter, sie kommt in die Küche, da steht 5 da und ja, du kannst mich doch nicht hier festhalten und ja doch, kann ich. Und ich werde auf jeden Fall nicht in diesem Fantasy mitmachen, sagt sie. Und ja, Fünfter sieht auf jeden Fall plötzlich abwesend aus. Und Kata erkundigt sich auch direkt, was ist denn los, was ist denn los? Und auf der Brücke der Daniel Jackson werden wir jetzt erfahren, was los ist.
Ich habe währenddessen nochmal nachgeschaut. Also die übernächste Folge, da gibt es unseren werten Herrn Camulus nochmal.
Aber
wenn das jetzt nur noch eine weitere Folge ist, dann weiß ich nicht, inwieweit das viel Gutes zu verheißen hat. Ja, aber okay, immerhin noch eine Folge. Ja, auf der Daniel Jackson schaut Jack eben zum Bildschirm, aus dem dieses Gescribble da erscheint und er kennt dafür irgendwas vielleicht. Sind so Umrisse. Und O'Neill meint auch, ja, geh doch mal da dichter ran. Und Thor zoomt da in den Ausschnitt herein und jetzt sehen wir es auch deutlich. Es ist nämlich die eingemauerte, also das ist ja keine Mauer, wie sagt man das denn? Eingereplikatorte Sam auf diesem Schiff wohl anscheinend. So steht es im Transkript, aber einen richtigen Beweis, dass es auch dieses Schiff ist, hat man nicht. Nur es sieht halt so replikatormäßig aus, aber welche Replikatoren sehen nicht replikatormäßig aus? Ne? Das ist halt das. Wir nehmen einfach mal an, das ist das Schiff. Und Daniel auch so, Sam! Und O'Neill, ja, bekommst du denn den Standort auch raus? Auf dem Bildschirm wird dann diese Planetenoberfläche sichtbar. Ja, ein großer Wald mit Lichtungen und Thor meint, ja, sie befindet sich in einem kleinen Gebäude auf unserem Planeten und ja, dann sieht man so eine gelbe Markierung und was macht sie? Sie leuchtet gelb, ja.
Das muss man im Hinterkopf behalten, er sagt, ne, kleine Replikatoren-Structure, also ein Gebäude, ne, irgendwie eine Struktur auf dem Planeten, das muss man im Hinterkopf behalten, da kommen wir nämlich nachher nochmal drauf.
Genau, und Thor meint, ganz in der Nähe unserer Kolonie und dicht bei diesen ergiebigen Neutronium-Adern. Und hier, ja, das zur Erschaffung neuer menschlicher Replikatoren nötig ist. Daniel, ja, ich dachte hier, das Schiff, das wäre doch zerstört. Und Thor, naja, zumindest hat sich einer der menschlichen Replikatoren zusammen mit Major Carter vom Hauptschiff entfernt, bevor sie den Hyperraum verlassen haben.
Wie kommt er da drauf? Also es sind ja auch andere Replikatorenblöcke nach der Zerstörung runtergeregnet. Also von wegen, der hätte sich auch erst danach vom Schiff lösen können mit Carter irgendwie an Bord.
CSI-Tor.
Umschlossen. Also irgendwie, man weiß es nicht. Man weiß es
einfach mal. Daher gesagt, dann verschwindet das Bild. Der Bildschirm wird schwarz und ist jetzt vielleicht für alle da an Bord ein bisschen ungünstig, denn der menschlich aussehende Replikator öffnet seine Äuglein und die drei entfernen sich mal vorsichtshalber von der Kapsel. Aber ja, der dreht seinen Kopf in deren Richtung und ohne die Scheibe irgendwie kaputt zu machen, durchgleitet er da hindurch, steht auf und Odile meint erstmal natürlich, beam mal den mal jetzt raus, ne? Und dann sieht man auch diesen Asgard-Beamstrahl, aber die Sache läuft irgendwie nicht, denn Thor sagt, er ist stets bemüht, aber er widersetzt sich eben erfolgreich und ja, dann fällt alles aus. Die interne Barriere da ist durchbrochen und die sich dann mit dem Schiffscomputer verbindet und dann öffnet sich die Kapsel. Der schlecht gelaunte Replikator steigt aus, es wird auf ihn geballert, aber das interessiert ihn nicht. Der ja, schaut dann nur an seinen Körper runter und dann sieht man so einen, ja, eine zweite, so eine Schicht, die dann ihn wieder repariert, in Anführungszeichen.
Ja, das ist halt typisch wie dieser flüssige Terminator, ne? Also von wegen, du schießt einfach durch und dann schmilzt es wieder zusammen.
Und Tiag erkennt auch, dass die ganze Sache läuft nichts, dann wird er den so angreifen, aber ja, der wird einfach so zu Boden geworfen, der Tiag. Dann schnappt sich der Replikator dessen Waffe und beginnt auch auf Jack und Daniel zu schießen. Jack hat dann eine andere Idee und läuft zu diesem selbstgebauten Ding, was bei seiner Berührung jetzt nun aufleuchtet und das ist anscheinend eine Waffe, denn er schießt damit einmal und der menschliche Replikator fällt dann in so einzelne Bauplätze zusammen und alle gucken sich verdutzt an. Thor kommt wieder aus seiner Deckung hervor und das Licht geht auch wieder an und Odile meint dann mit der Waffe in der Hand, ja, das Ding ist doch zu was gut, ne? Ja, Thor sagt weiterhin, offenbar wurden alle Kommunikationsebenen der einzelnen Zellen dauerhaft unterbrochen, nur durch jede einzelne auch inaktiv wird. Ja, wir haben da auch schon lange dran rumgeforscht, aber irgendwie ohne Erfolg. Und ja, toll. Heißt das, wir können jetzt mit diesem Kasten auch die restlichen Viecher platt machen? Sogar noch besser, O'Neill, mein Thor. Nachdem ich gesehen habe, was dieses Gerät kann, bin ich vielleicht in der Lage, eine größere Version zu modifizieren, um eine Störungswelle über ganz Orilla zu schicken. Und O'Neill findet es super, nur alles klar. Aber während du das erledigst, kann ich und... Thor fährt in den Satz rein. Ich kann dich nicht in das Replikatorenschiff auf dem Planeten transportieren. Ihre Abwehr verhindert das, aber ich könnte dich eben in die Nähe schicken und
Nähe ja, klingt gut, das, sagt dann. Ja, ja. Hier haben wir das übrigens, hier wird wieder von einem Schiff gesprochen, obwohl es eine Structure war. Also wir wissen nichts von einem Schiff, wir haben auch kein Schiff gesehen. Es gibt zu dem Zeitpunkt noch kein Schiff. Warum man jetzt auf die Idee kommt, das wäre ein Schiff, ich weiß es nicht.
Das ist die Titanic.
Man wechselt hier
die Replikatoren.
Ein Schiff, dann wäre es eine Structure, dann wäre es wieder ein Titanic, Schiff. Ja. Also eigentlich, es ist eine Structure. Da ist Carter nur eingeschlossen, genau. Das ist es dann vermutlich auch.
Und es ist natürlich hier ein halb schon romantischer Satz von O'Neill, denn Nähe ist gut und es ist hier der Carter-Bezug. Ne? Na, das hat doch jemand mit Absicht so dahingeschrieben, den Satz. Sonst hätte da einfach nur gestanden, ja, das ist super, dass du mich in die Nähe bringst. Keine Ahnung. Aber ich interpretiere da vielleicht zu viel rein. Auf jeden Fall schiebt jetzt Thor so einen Kommunikationskristall umher, nimmt das mit hier, damit wirst du kommunizieren, also gibt ihm das und Jack steckt es ein und dann werden Tielk und Daniel und er natürlich auf diesen Planeten gebeamt und erscheinen mitten in dem Wald und ja, sie machen sich auf den Weg und ja, sie bemerken nicht, dass sie irgendwie beobachtet werden, denn man sieht Replikatoren, die da auf den Bäumen rumklettern und alles so beobachten. Tielk bemerkt dann doch einen, er schießt dann einen, aber das zieht natürlich nur weitere an, ist so wie es halt immer ist. Und unsere Helden teilen sich in drei Richtungen auf, das ist doch immer das Perfekte. Jack hat es mit seiner Waffe ja am einfachsten. Daniel und Tielk ballern da auch um. Jack eilt Daniel dann zu Hilfe. Man sieht eben auch, da scheint die Waffe jetzt auf diesem Planeten auch zu wirken. Also das ist wohl nicht eine Eintagsfliege oder so. Hätte ja auch sein können, dass es überhitzt und dann sich in Rauch auflöst, diese sogenannte Wunderwaffe hier. Was sagt ihr dazu, meint O'Neill. Plötzlich taucht dann Fünfter hinter ihnen auf. Im Befehlston so Stopp. Und ja, sie hören dann auf zu schießen und die Replikatoren überlegen auch mal. Die Käferlein, ja okay, dann stopp mal halt mal. Fünfter bekräftigt, na wenn du mir oder meinen Brüdern auch nur irgendwas antust, dann versichere ich dir, dass Major Carter auf der Stelle stirbt und ja, darüber scheint Jack kurz nachzudenken.
Interessant ist die Drohung ja sowieso, weil wenn du Fünfter zerstörst, der ja eigentlich dafür verantwortlich ist, dass die Replikatoren so stringent und zielgerichtet irgendwie arbeiten, sonst futtern die ja nur und machen mehr Replikatoren, genau. Also ohne warum sollten sie Carter töten? Ne? Aber also wenn man Fünfter an der Stelle töten würde, wäre es eigentlich vorbei, also die Drohung zieht nicht.
Zieht nicht wirklich. Das ist halt dieses, okay, man könnte im Hintergrund vielleicht haben, okay, man weiß nicht genau, wo Carter ist, aber das ist halt auch im, ja. Wir sind dann wieder auf der Daniel Jackson, das wechselt ein bisschen, beziehungsweise Orilla. Thors Schiff fliegt da über den Wald und Odile, ich habe hier den Fifth-Computer modifiziert, um eine Zerstörungswelle loszuschicken. Und Odile findet das ausgezeichnet. Ich wusste, du kriegst es hin. Und Thor sagt auch, ja, hier, also es ist hier früher, wie wenn man PlayStation gespielt hat, so ein Ladebalken, der ein paar Minuten dauert. 50% ist es schon geladen. Wenn das funktioniert, hast du die Asgard-Welt ein weiteres Mal gerettet. Unil, ja, da freue ich mich doch super drauf. Da bin ich super stolz. Aber wir haben hier unten ein kleines Problem. Fünfter hat unser Anrücken bemerkt und damit gedroht, Carter auf der Stelle zu töten. Und Thor so, Unil, der fährt aber ins Wort. Ja, hier, ich weiß, was du sagen willst. Sie war bereit, ihr Leben zu opfern und du hast einen ganzen Planeten, den du retten musst. Daniel so, Jack. Ja, habe ich auch Probleme mit, meint O'Neill. Ich, Augenblick mal, was ist? Und dann hört man so ein mechanisches Ziehen und Bewegungen und sie schauen sich nach allen Seiten um und da wird's lauter. Ist ja nie so ein gutes Zeichen. Daniel meint auch, ja, das könnte hier böse enden und sie werden dann von tausenden Replikatoren umzingelt, aber die, also nicht wirklich umzingelt, denn die greifen auch nicht an, sondern die gehen quasi fast durch die durch, ne, so wegignoriert, laufen die da einfach in eine Richtung und alles krabbelt da irgendwie als ob. Irgendwo einen Ruf ertönte. Daniel fragt auch, was haben die denn jetzt vor? O'Neill meint, ja, es sieht aus, als würden die wegrennen und in seinen Kommunikator, ja, Thor, wie weit bist du denn hier? Bist du schon so weit? Und Thor so, ja, was ist passiert, O'Neill? Ja, die ziehen sich zurück und Thor, naja, da musst du die halt aufhalten. Die Waffe ist noch nicht so weit. Sie dürfen unter keinen Umständen entkommen. O'Neill zu den und
Thor, ja, kommt. Die Frage ist, warum nicht? Na, also eigentlich könnte man ja davon ausgehen, dass sie es eh nicht können. Ne? Die sind ja auf diesem Planeten gestrandet. Sie haben ja aktuell kein Schiff. Ne? Das weiß man an der Stelle ja noch nicht. Aber mal ganz ernsthaft, die Waffe von Thor, egal wohin sie sich auf dem Planeten zurückziehen, ne? Also ist doch erstmal gut, wenn sie nicht mehr die Asgard-Bevölkerung malträtieren, nicht mehr die Strukturen der Asgard malträtieren, sich irgendwohin zurückziehen, die Waffe wird eh den ganzen Planeten radikal ausfallen.
Aber vielleicht hat das schon im Hinterkopf, dass die auch, na, weiß ich nicht.
Ja, aber ist ja uninteressant, wenn sie abhauen, sie haben jetzt eine Waffe, also warum Thor jetzt irgendwie da irgendwie Notwendigkeit sieht, unbedingt die Replikatoren sofort auf jeden Fall zu stoppen, ich weiß es nicht.
Ich will jetzt so ein für alle Mal Schluss damit machen. Ja, wir machen mit der Szene auch Schluss. Auf jeden Fall, O'Neill meinte, Den und Thiel kommt mit, also sie folgen den Replikatoren und wir folgen Sam und Fünfter in, ja, wie wir festgestellt haben, Sams Illusion in Montana.
Carter kommt aus dem Haus, Fünfter ist nirgendwo zu sehen und sie ruft nach ihm und dann taucht er auf und dann fragt sie, was ist denn passiert, ne? Wo warst du denn? Und wir müssen gehen. Wieso? Ja, sie haben einen Weg gefunden, uns zu bekämpfen. Die Asgard? Wie denn das? Das war der Typ, den der O'Neill nennt. Bitte was? Ja, wir sind ganz, ganz viele Leute, wir sind ganz, ganz viele noch in der Stadt. Wir können sie ja nicht alle auf sie warten, ne? Die werden wohl getötet werden. Und Carter sagt, ja, glaub jetzt nicht, dass ich da mich da irgendwie schuldig fühle. Und Fünfter setzt dann an und deine Freunde, sie töten und man sieht dann das Töten. Daniel, O'Neill und Tiak ballern auf die Replikatoren. Und Fünfter setzt da weiter, trying to stop us. Nee, sie wollen mich retten. Nee, sie interessieren sich nicht für dich. Ne? Ich habe ihnen gesagt, dass ich dich töten würde, wenn sie nicht aufhören. Fünfter geht jetzt auf Carter zu. Carter weicht zurück und im Wald wird weiter geballert. Und dann sehen wir, wie sie an eine Stelle kommen, wo die Replikatoren sich zu einem großen Käfer, also es sieht überhaupt nicht aus wie ein Schiff, also sieht eher aus, als würden sie so einen großen Bug bauen, irgendwie sich zusammensetzen und Carter dann hier, warum tötest du mich dann nicht, ne? Meine Freunde werden nicht aufhören, um mich zu retten. Und nein, ne? Und so von wegen, sie würden mich eher sterben lassen, als mich hier in so einem Blödsinn ewigen 3 Tage gefangen halten. Ne, egal, was du für mich fühlst, ich werde dich niemals zurück.
Ich höre dich nicht mehr.
Das Schiff ist entkommen und man hätte auf jeden Fall jetzt eine Waffe, um die Replikatoren zu bekämpfen. Und da geht's ja im Wäldchen weiter. Das war dieses, sagt dann O'Neill dann im Wäldchen. Und ja, Thor berichtet von seiner Brücke raus nochmal über Intercom und sagt, hier, ich habe ein viertes Live-Sign in eurer Nähe entdeckt. Und alles läuft los, ne? Sam, Carter, hier. Tiag findet sie dann. Ja, man lässt sich neben ihr nieder und geht sie gut. Und Carter sagt dann auch zu ihr, ja, ich bin so froh, sie zu sehen, Sir. Und er sagt, gleichfalls. Und ja, Tiag und Daniel lachen und wir gehen eines lachenden Auges auch in Weirs Office.
Elizabeth, also Liz, packt ihre Sachen in Kartons, als Jack da vorbeikommt und an der Tür klopft. Und ja, Colonel, kommen Sie rein. Wie fühlen Sie sich? Jack bleibt da vorm Schreibtisch stehen. Ja, nicht übel, hab in der letzten Zeit nicht mehr das Verlangen, irgendwo hin zu gehen oder was zu bauen. Ja. Tja, Ihnen wurde beste Gesundheit bescheinigt. Zumindest behauptet das die fähigsten medizinischen Fachkräfte dieses Planeten. Wer soll das sein? Dr. Warner? Und ihr setzt sich dann, naja, was wissen die schon? Wie er lächelt und sie sagt, dass der Präsident hier Ihnen eine Einladung geschickt hat. Dinner im Weißen Haus. Und ihr so, naja, wissen Sie, was die da auftischen? ja, hatte ich bisher noch nicht die Gelegenheit, aber... Ich wollte mich hier nochmal bei Ihnen persönlich bedanken und Uni so, ja, wofür denn? Na, Sie riskieren hier immerhin Ihr Leben mal wieder hier und ja, da erwarten Sie keine Gegenleistung für. Und Uni, machen Sie sich nichts vor, ich führe hier eine Liste. Wir bezweifeln, dass es irgendwas geben könnte, was eine angemessene Entschädigung für diese ganze Arbeit wäre. Und Uni, ja, wollen Sie irgendwo hin? Also bemerkt jetzt auch die ganzen Kisten. Und um ehrlich zu sein, sagt sie, der Präsident bittet mich, den Antika-Außenposten zu übernehmen. Das wird eine ziemlich heikle Mission, denn wenn man alle die verschiedenen internationalen Interessen bedenkt, die es da gibt, und O'Neill, ja, ein Job wie geschaffen für sie. Wir, naja, auf jeden Fall wohl eher mehr als dieser Posten hier, und O'Neill ist sich unschlüssig, was jetzt passiert. Bedeutet das, dass Hammond zurückkommt wieder? Und wir, nee, General Hammond ist befördert worden, also wegbefördert sozusagen. Er überwacht im Auftrag des Pentagon die gesamte Erdverteidigung und wird in Washington sitzen. Das Stargate Center, das 303-Projekt, die antarktische Stätte. Seine Behörde wird inoffiziell den Titel Schutz der Heimatwelt tragen.
Das ist ja natürlich eine Anspielung. Es gibt Homeland Security und das wird dann Homeworld Security ist es dann.
Und irgendeine Idee, wen die uns aufdrücken wollen? Das Pentagon hat den Präsidenten davon überzeugt, dass es keinen besseren Chef für das Stargate Center gibt, der auch das internationale Resümee für diesen Posten hat und das, obwohl er ein Teil der amerikanischen Militärhierarchie ist. Und O'Neill so leicht genervt, ja, und kennen wir diesen Hampelmann? Und wir, naja, sie kennen ihn wohl ziemlich gut. Bridget, ich kann es immer nicht aussprechen, Brigadier?
Brigadier General.
Ah, ja, danke. Jack O'Neill. Brigadier General Jack O'Neill. Und O'Neill so, war ich? Ja, Sie. Und die Brigadier General legt dann eine Pause ein. Das stand auf meiner Liste. Na dann, herzlichen Glückwunsch, meinte sie. Udi steht nun auf und, eins sollte ich aber hier mal gleich klarstellen. Ich will die Beförderung, die Gehaltsverbesserung und den Parkplatz, aber ich will nicht für irgendwas verantwortlich sein. Nein. Und wir, das gehört halt leider wohl mit all diesen Dingen zusammen. Also ich nehme an, Sie müssen dann auch sich ein paar Gedanken machen und die, ja, ich hasse das.
Irgendeine Idee, wen die uns aufdrücken wollen?
Das Pentagon hat den Präsidenten davon überzeugt, dass es keinen besseren Chef für das Stargate Center gibt, der auch das internationale Renommee für diesen Posten hat und das, obwohl er ein Teil der amerikanischen Militärhierarchie ist.
Und, kennen wir diesen Hampelmann?
Naja, Sie kennen ihn wohl ziemlich gut. Brigadier General Jack O'Neill.
Ich?
Ja, Sie.
Brigadier General. Das stand auf meiner Liste.
Meinen herzlichen Glückwunsch.
Ich sollte vielleicht eins klarstellen. Ich will die Beförderung, die Gehaltsverbesserung und den Parkplatz, aber ich will nicht wirklich für irgendwas verantwortlich sein. Nein.
Dann geht's rüber zu dem nicht verhassten Danielschen Büro im Stargate Center. Ganz SG-1 versammelt sich da und berät sich und Daniel meint auch, na komm hier, machen wir doch mal hier eine klassische Liste hier, Vor- und Nachteile, wie man es so kennt. Und O'Neill bekräftigt nochmal, na ich habe doch hier früher immer den Boss die Hölle heiß gemacht. Und jetzt soll ich der Boss sein? Ich glaube nicht, dass ich der Boss sein will. Und Carter, ja, sie würden ein ziemliches Chaos übernehmen, so wie alles im Moment organisiert ist. Und Tiag, ja. Wenn Baal die Vorherrschaft über dieses Themenlos gewinnen sollte, stehen wir bald vor einer mächtigen Herausforderung. Dann gäbe es ja hier noch Fünfter und die anderen Replikatoren, die könnten wieder auftauchen, mein Carter. Und Daniel, ja, sie stehen auch unter starker Beobachtung. Viele Regierungen kennen jetzt das Stargate-Programm und die, ja, entfernt sich von all diesen Problematiken und geht eher zu was Handfestem. ich hatte noch nie einen Schreibtisch. Und dann, ja, und das spricht und Daniel dagegen. Und Daniel, ah, dagegen. Okay, also da war Daniel sich auch nicht sicher, auf was das hinauslaufen sollte. Carter, ja, nur um das klarzustellen, Sir, Sie haben einen Schreibtisch. Und ach ja? Naja, Daniel meint, fest steht auf jeden Fall, dass niemand das Stargate-Programm besser kennt als du. Oh mein Gott, es wird jemand geduzt. In einem deutschen Trends gibt eine amerikanische Serie. Kinder.
Unglaublich.
Ja, kreuzt euch das an. Ein Wunder ist geschehen. Wer auch immer für dieses Dialog-Regiebuch in Deutsch verantwortlich war, gebt dem Mann eine Gehaltserhöhung. Oder der Frau, Entschuldigung. Ja, aber der Person halt. Weil ich finde, das ist viel zu selten. Und warum nicht immer nur duzen? Wie gesagt, aber gut, Militär, ich weiß. Aber ja, es ist trotzdem immer komisch. Man kennt sich da 8 Jahre lang und alle siezen sich. Da denke ich aber, kommt, Leute, jetzt entspannt euch mal. Das ist wirkt nicht glaubhaft. Egal. Auf jeden Fall bedankt sich Uni. Ja, vielen Dank, Daniel. Also auch hier die Du-Formel. Und mit ein bisschen Hilfe von deinen Freunden und Beratern natürlich. Also fehlt das auch, dass für ihn vielleicht was abfällt. Carter sagt auch, na, wenn sie das hier nicht annehmen, den Job, dann könnten wir noch jemanden viel Schlimmeres bekommen. Jack starrt sie dann an und sie fängt dann kopfschüttelnd an, lachen und na schön, das war nicht unbedingt ein Treffer. Und Tiak, ich werde dich auf jeden Fall auf unseren Missionen vermissen, O'Neill. Das findet O'Neill auch, ne? Denn er weiß noch nicht, ob er diese Missionssache überhaupt schon aufgeben will. Hat mich immer amüsiert, mit euch loszuziehen. Und Daniel wirft aber, naja, jedes Mal auf neue unser Leben riskieren. Und Uni so, ja, genau. Carter sagt auch, dass es sicherlich ein paar Situationen gibt, in der er sie begleiten würde. Daniel sagt auch, ja, du hast das Sagen, du kannst tun, was du willst. Okay, ich glaube, Daniel hat da eine andere Sichtweise auf Militär-Generals oder so. Was das, kannst tun, was du willst. Ne? Und Uni, ja, ich kann tun, was ich will. Und Carter fügt es auch nochmal an, ja, in einem gewissen Rahmen zu. Ja, also es wirkt alles so, als ob jetzt die Entscheidung getroffen ist. Wir schauen mal. Auf jeden Fall geht es dann im heimischen Gate Room weiter.
Wir sehen auf der Rampe einen roten Teppich, ein Podium oben, also mit dem typischen Mikrofon. Wir sehen ein paar Flaggen. Der Gate Raum ist voll mit SGC-Personal. Weir geht hoch. Interessanterweise hier auch wieder ein Revealing Fact Error. Harryman hat mal wieder eine Davis-Uniform an. Steht wieder auf seinem Abzeichen Davis und naja, egal. Weir kommt oben hin und sagt, na, ich war nur kurz hier und ja, ich werde mich an euch erinnern und alle die harte Arbeit, die ihr geleistet habt. Und ja, ich bin jetzt niemand, der hier große Reden schwingt zum Abschied. Also jetzt ohne Unterbrechung ist mir eine große Freude, euch euren neuen Commanding Officer Brigadier, also Brigadegeneral ist es ja im Deutschen, Brigadegeneral Jack O'Neill vorzustellen, also beziehungsweise zu begrüßen und was nicht noch. Die Blasters gehen auf und O'Neill dann mit seinem neu ausgestatteten, mit den neuen Abzeichen kommt dann herein. Das sind auch so Dinge, die man so als Nicht-Ami und nicht unbedingt weiß. Er geht nämlich mit dem linken Fuß voran. Das tut man wohl nicht. Das bringt irgendwie okay. Unglück oder irgendwie sowas. Mhm. Wenn man irgendwie zu marschieren beginnt, ist es right, left, right, left. Ne, oder warte, zuerst mit dem rechten Fuß? Genau, ja. Na, also beim Marschieren wäre das woanders.
Ist die da weg?
Er wackelt mehr so wie so ein Donald Duck da durch die Reihen und geht dann hoch und sagt dann auch, ja, hier, rührt euch, ne, ihr wisst, wie sehr ich reden mag, ich mach das jetzt kurz. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich keinem von euch irgendwas schulde, aber ich wäre hier nicht hier, wenn es nicht eure Courage und eure Unterstützung jeden Tag, Tag ein, Tag aus gegeben hätte. Und ich hoffe, dass ich ein so guter Leader sein kann, wie ihr in der Vergangenheit hattet und wie ihr auch verdient habt. Ja, und dann applaudiert man und ja, und ihr wiegelt dann so ein bisschen ab und sagt dann, ja, es gab noch einen Grund, warum ich diesen Job genommen habe. Ich kann richtig tollen Kram machen, wie das hier zum Beispiel. Und dann sagt er, es ist eine große Freude, große Ehre und das ist mein erster Befehl hier in diesem Business, sagt er, ja. Er würde eine Beförderung aussprechen, und zwar Major Samantha Carter zu Lieutenant Colonel. Und Carter wusste davon auch nichts und schaut sich um und grinst. Und ja, die anderen applaudieren und O'Neill bittet sie dann auf die Bühne. Dann hat sich Davis irgendwie dazugesellt, während Carter sich dann vor O'Neill stellt. Und ja, Davis liest dann irgendwie vermutlich was vor. Ne? Der Präsident der Vereinigten Staaten hat spezielles Vertrauen und Zuversicht in ihren Patriotismus, Integrität und die Fähigkeiten von Major Samantha Carter gesetzt. Oder glaubt diese nur glaubt, dass Major Savita Carter diese hat. Deshalb wird sie promoted to the grade of Lieutenant Colonel United States Air Force. Das ist im Englischen ein Tippfehler, also ein Schreibfehler eigentlich. Es gibt keine Grades, es gibt Ranks, ne? Also Grade ist ja eher eine Note oder sowas, ne? Oder eine Abstufung, aber hier geht es ja um einen Rang. Also da ist im Drehbuch halt irgendwie das falsche Wort gelandet. Ja, ne, während Davis da das vorliest, versieht O'Neill Colonel, also Major Carter, nimmt die Major-Insignien ab und kriegt von ihm die Lieutenant Colonel-Insignien. O'Neill salutiert zurück und schwört er sie noch ein, ne, und dann sagt dann hier, ne, wiederhole das, was ich sage. I insert name, sagt er. Ne? Ja, setze ich den Namen ein. I, Samantha Carter. Und die Folge endet damit, dass wir kurz ein Replikatorschiff. Es sieht genauso aus wie das letzte, was zerstört worden ist. Also die Replikatoren bleiben bei altbewährtem, das durch den Hyperspace fliegt. Und Fünfter steht vor einer Wand aus Replikatorblöcken. Ein paar Replikatoren schwirren da noch rum. Er redet scheinbar mit sich selber, weil er sagt dann hier von wegen, ne, muss keine Angst haben. Ne, ersten Moment Bewusstsein kann verängstigend sein. Ich werde dir alles zeigen. Ich werde dir alles beibringen, was ich weiß. Ne, du weißt gar nicht, wie glücklich ich bin, dass wir genug Neutronium gesammelt haben konnten. Und dann öffnet sich die Wand und wir sehen diese Szene von hinten. Also wir sehen nackte Beine, die dann sich auf fünf dazu bewegen. Da ist irgendwie Gel drüber. Wobei jetzt auch irgendwie Quatsch ist, warum sollte da Gel drüber sein? Das sind ja mechanisch ja hergestellt vermutlich. Und Fünfter weicht im ersten Moment irgendwie zurück und sagt dann aber auch, wir haben viel Zeit, um uns kennenzulernen. Ne? Wir müssen jetzt irgendwie eine neue Heimatwelt finden, damit wir hier und unsere Nachkommen, ne, weiter sich entwickeln können. Ja, ne, die Zeit wird für uns ganz schnell vergehen. Bald, ganz bald wird jeder es wissen, ne, wir können zusammen nicht gestoppt werden. Ja, dann berührt er die Figur am Gesicht, an der Wange, und wir sehen, dass dieser Human Form Replicator im Abbild nach Carters Vorbild geschaffen wurde. Ende.
Ja, wir kommen zur Trivia. Joseph Maluzzi meinte in seinem Blog noch die letzte Enthüllung der Episode, dass Fünfter eine Replikator-Version von Carter erstellt hatte, war kein Teil von der Geschichte. Sie wurde in der Entwurfsphase einfach aufgenommen, als Robert C. Cooper von seiner üblichen, halbtückischen, bösen Inspiration getroffen wurde. Also das hat man so eher dann noch mit reingenommen und war gar nicht anfänglich so geplant, aber so ist es ja manchmal. Zu den Fehlern, da hatte ich, mit den Hieroglyphen, das hast du schon gesagt, dann hat sich das erledigt. So kommen wir zum Zitat der Woche. Thomas, hast du was finden können?
Ja, nein, doch.
Ah, okay.
Ja, ich bin großer Louis Defini-Fan, das muss man einfach nehmen, ja.
Sehr gut. Ich habe das jetzt vom zuletzt, weil ich dachte, na, nimmst du vielleicht das schon, wo eben Dr. Weir meint, ja, hier diese Ansprache hält, also im Büro noch mit hier internationalem Resümee, ne, und Teil der amerikanischen Militärhierarchie und Uni, so, ja, und wie kennen wir diesen Hampelmann? Naja, sie kennen ihn wohl gut. Brigadier General Jack O'Neill. Ich hätte fast Hammond gesagt aus Gewohnheit. Das fand ich doch schön witzig so, weil wer ist denn der Hampelmann? Also irgendwie auch ganz nett, genau. Wir kommen zum Fazit. Soll ich anfangen mal? Oder?
Kannst du gerne mal.
Ja, so viel habe ich gar nicht zu sagen. Ich fand, man merkt es auch an der Seitenanzahl. Bei mir jedenfalls, es sind weniger Dialoge. Also es ist vielleicht mehr bildlich passiert, was auch mal nett ist, finde ich. Also muss nicht immer nur Dialog sein. Ja, O'Neill ist wieder da, das ist doch schön. Asgard, da hat man sich doch entschlossen, praktisch mitzuhelfen. Und diese, wurde ja auch gesagt, ne, wir haben ja schon mal denen geholfen und das machen wir jetzt auch wieder. Das Antiker-Wissen war jetzt mal auch zu was Handfestem gut. Nämlich so eine Waffe, wird ja immer kritisiert, die Erde, die bringt ja nie was mit, eine Waffe oder irgendwas. Sondern jetzt gibt es mal was Handfestes. Ja, leider weiß man vielleicht nicht mehr, oder okay, Asgard könnte es dann vielleicht noch größer oder besser verbessern, aber die Menschen jetzt eher vielleicht so nicht, aber es gibt jetzt erstmal eine Waffe. Ja, Fünfter macht Fünfter Sachen, fand ich cool, dass er mal wieder aufgetraten ist, genau, kein Deutsch. Mit dieser Asylnummer, also irgendwie, ich fand, so waren viele Sachen drin, die ich irgendwie auch mal so überraschend fand und es ist ja der zweite Teil jetzt als Abschluss und ich finde sie schon viel besser als den ersten Teil, der war sehr hakelig und irgendwie finde ich, dass hier das alles mehr aus einem Guss wirkt, auch das Zusammenspiel zwischen den Charakteren, das ist hier irgendwie mehr eingefahren und ich würde jetzt tatsächlich für diese Folge einfach mal einen Daumen nach oben geben. Bei der ersten hatte ich ja den zur Seite gegeben. Ich finde hier, das wirkt alles in allem besser, auch von der Action, von den Dialogen, von der Handlung, das ist jetzt wenig, wo ich kopfschüttelnd da saß, sondern das lief schön kurzweilig durch und warum nicht öfter so? Also ja, das war's schon.
Ja, was soll man dazu sagen? Also so viele absolut richtig harten Fehler waren da jetzt nicht drin. Ne, dementsprechend wärst du eh so, ne, Daumen in die Mitte, hättest du allein schon deswegen schon mal verdient. O'Neill taucht wieder auf, Carter überlebt. Ja, wir sehen nochmal 5 da wieder. Wir haben endlich eine Waffe gegen die Replikatoren. Das bedeutet ja, dass wir in naher Zukunft ja auch mal das Ende der Replikatoren sehen werden, ja eigentlich. Ne, und dann irgendwas Neues kommt. Wir wissen ja, es sind noch ein paar Staffeln übrig. Ja, dementsprechend hätte ich schon mal gesagt, einen Daumen schräg nach oben. Also ich habe nichts zu meckern. Nett, dass O'Neill und Carter wieder da sind. Ja.
Perfekt. Dann geht es nächste Woche weiter mit Lockdown, im Deutschen Colonel Vasilov. Ja. genau, da geht es wahrscheinlich um Colonel Vasilov, nehme ich an. Ja, wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne über den Ko-fi-Link tun. Haltet auch nicht hinterm Berg mit euren Meinungen zu dieser Episode. Was findet ihr besser, den ersten, den zweiten Teil? Oder findet ihr, es ist doch alles Käse? Oder hättet ihr es anders geschrieben? Egal, einfach in die Social Media, in die Comments da reinhauen unter der Folge. Dann hoffen wir demnächst, dass meine Internetprobleme weniger werden. Dann ist es nicht so ruckelig. Ihr habt das hoffentlich nicht so mitbekommen. Aber ist ein bisschen anstrengend irgendwie. Unangestrengt hört ihr uns dann hoffentlich auch nächste Woche, oder Thomas?
Genau.
Genau, so machen wir es. Also dann habt noch einen schönen, hoffentlich jetzt sehr warmen Sonntag, würde ich jetzt einfach mal schon mal vorausschicken.
Genau, ja. Schick mal Tee.
Macht's gut, tschüss.
Ciao.
Hier ist der Clemens aus der Zukunft. Der Clemens aus der Vergangenheit wurde anscheinend erst eingeschult und war nicht mächtig, den Sendeplan zu lesen. Deshalb übernehme ich das mal, obwohl er eigentlich auf dem Schreibtisch vor mir lag, zur Aufnahmezeit, egal, denn nächste Woche geht es natürlich, ihr werdet es wissen, nicht mit Colonel Vasilov und Stargate SG-1 weiter. Wir beginnen nämlich, so ist es auch der Originalausstrahlungsreihenfolge, so ist es auch passiert, mit dem Pilotfilm Aufbruch in eine neue Welt, also Teil 1 und 2 von Stargate Atlantis. Ja, es geht los, ihr habt ja den Countdown bei uns auf Social Media gesehen. Genau, also freut euch auf Stargate Atlantis und dann die nächste Folge ist dann wieder Colonel Vasilov und danach wieder Atlantis, dann wechseln wir das immer so durch. Warum ist das so? Weil man kann das dann nicht nach Ausstrahlungsreihenfolge machen, weil teilweise wurden dann einige Folgen auch zeitgleich ausgestrahlt und es ist einfach viel zu kompliziert. Oder wenn man dann 2 und 3 Teil hat, wenn man das dann erst alles macht, dann verrutscht man und dann ist es ein absolutes Chaos. Und deshalb haben wir immer so einen Wechselschritt SGA, SGA1, SGA, SGA1, bis eben SGA1 zu Ende ist. Natürlich kann es sein, dass da Dinge dann mal rein logisch vielleicht eine Folge eher hätten stattfinden müssen, aber ihr könnt es ja auch dann dementsprechend so anders anhören oder ansehen, wie ihr das möchtet. Aber es ist einfach viel zu kompliziert. Das läuft ja leider nicht so geschmeidig. Deshalb ist das so. Ja, freut euch auf Stargate Atlantis. Wir tun es auf jeden Fall. Macht's gut. Tschüss.